Global investieren mit einem MSCI World. Aber ist dieser wirklich so global, wie man denkt? Oder sollte man sich auch zusätzliche Alternativen ansehen, um breiter aufgestellt zu sein? Zu diesem Thema habe ich mir heute eine Expertin von X-Trackers eingeladen. Wir sprechen über den MSCI World, MSCI World ex-US, über die geopolitische Lage, neue Trends, aber auch, ob Indien in einem ETF-Portfolio Sinn macht. Und damit herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge eures österreichischen Lieblingspodcasts, wenn es wieder ums Thema Finanzen, Wirtschaft oder Motivation geht. Und auch herzlich willkommen an meinen heutigen Gast, nämlich Martina Fesenmeier von X-Trackers bei DWS. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
Hi Philipp, danke für die Einladung.
Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts stellen keine Kaufempfehlung dar. Alle besprochenen Finanzinstrumente sind rein zu Informationszwecken zu verstehen. Jegliche darauf basierende Handlungsentscheidung erfolgt auf eigenes Risiko und wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte dieses Podcasts. Super, es ist wieder mal X-Trackers Zeit bei uns im Podcast und ich würde einfach gleich mal loslegen. Wir haben jetzt schon öfter gehört, aber beim Thema Finanzen schadet Wiederholung absolut nicht. Wir haben es öfter schon gehört zum Thema ETFs. Denn ETFs sind ja bekanntlich börsengehandelte Investmentfonds und folgen strikte Regeln. Kannst du jetzt trotzdem in kurzen Worten erklären, wie sich jetzt ein ETF zusammensetzt?
Ja, sehr, sehr gerne. Du hast ja schon gesagt, ETF steht auf Deutsch für den börsengehandelten Indexfonds. Die Abkürzung selbst passt da nicht dazu. Die kommt vom Exchange Traded Fund, also die englische Variante des Namens. Und die meisten ETFs folgen dem passiven Investmentansatz. Das bedeutet, da werden keine aktiven Entscheidungen von Portfolio-Managern oder einem Portfolio-Management-Team getroffen, welche Wertpapiere denn in den Index sollen. Stattdessen passiert das alles regelbasiert. Und diese Regeln, da wirst du dich fragen, woher kommen denn die dann? Das ist eigentlich entweder eine Börse, also wie es die Wiener Börse für Österreich ist, oder sogenannte Indexanbieter. Und die Regeln legen dann einerseits fest, welche Unternehmen in den Index kommen, aber auch welche Unternehmen vielleicht wieder raus müssen aus dem Index und auch wie die Unternehmen, die im Universum sind, dann zueinander gewichtet werden, also wie sie im Verhältnis zueinander stehen. Und bei Börsen ist es so, dass gemäß verschiedener, transparenter Regeln regelmäßig überprüft wird, welche Unternehmen denn in den Leitindex aufgenommen werden sollen, damit Investoren das verwenden können, um die allgemeine Marktlage im Land gut abschätzen zu können. Und das passiert ganz oft hinsichtlich der Größe von Unternehmen an der Börse. Und die Kennzahl, die da verwendet wird, ist die sogenannte Marktkapitalisierung. Und die Marktkapitalisierung beschreibt ganz einfach den Gesamtwert der in Umlauf befindlichen Aktien eines Unternehmens. Das summiert man dann einfach auf. Und im ATX, das ist der Austrian Traded Index, bei euch in Österreich für den Aktienmarkt, bei dem ist es auch so, der selektiert dann nach seinen Regeln die 20 größten und liquidesten österreichischen Unternehmen raus, die an der Wiener Börse notiert sind und gewichtet sie dann nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon erwähnt, aber vielleicht auch hier nochmal ganz kurz die Erklärung, was denn der Streubesitz ist. Also das geht einfach darum, dass nur die Aktien berücksichtigt werden, die nicht von Großaktionären gehalten werden, sondern man auf den Anteil guckt, der wirklich für das breite Publikum verfügbar und handelbar ist. Und ähnliches auch bei Indexanbietern, das war die zweite Quelle, die ich für die Regeln genannt habe. Da werden eben von diesen Indexgesellschaften die Regeln festgelegt und überprüfen dann auch regelmäßig die Zusammensetzung, ob das alles noch passt. Und auf der Aktienseite hat sich da als so ein Turnus quartärlich durchgesetzt. Also alle 3 Monate würde man dann auch mal gucken, ob die Zusammenstellung so in Ordnung ist.
Aber das heißt jetzt auch, wenn du sagst, nach Marktkapitalisierung gewichtet, heißt auch, wenn es zum Beispiel aktuell ist ja so ein bisschen der KI-Hype, es ist gerade alles so ganz wichtig und die performen alle sehr gut und viele Leute glauben, ich muss jetzt die nächste große KI-Aktie kaufen. Das heißt, wenn es jetzt marktkapitalisierungsgewichtet ist, brauche ich mich eigentlich um das gar nicht wirklich kümmern, weil wenn ein neuer Player kommt, der wirklich in die Höhe schießt und größer wird wie Apple oder was auch immer, dann wird das eh automatisch so gewichtet, dass der Größte, wenn es noch Marktkapitalisierung ist, sowieso dort drin ist, oder? Also da wird das eh automatisch dann eigentlich gemacht.
Genau, das wäre bei Indizes, die so einen Ansatz verfolgen, exakt genau so. Man muss aber schon noch gucken, ob man irgendwann findet, dass das Gewicht, wenn es wirklich so überproportional groß ist zu den anderen, nicht ein Maß annimmt, das vielleicht gefährlich sein könnte. Also die Konzentration im Index ist immer was, das man einfach auf dem Schirm haben sollte.
Und wer entscheidet diese Regeln? Weil du hast gesagt, ein Fondsmanager ist es nicht. Das heißt, der entscheidet beim ETF nichts per se. Und wer entscheidet jetzt die Regeln bzw. die Zusammensetzung jetzt von einem ETF?
Das sind tendenziell zwei Quellen. Das ist auf der einen Seite eben die Börse, wenn es um Leitindizes geht, wie dann eben bei euch der ATX über die Wiener Börse oder Indexanbieter. Da gibt es auch ganz bekannte Beispiele und viele sind stärker auf der Aktienseite. Andere haben vielleicht die beliebteren Indizes für Anleihen-ETFs, also dann für Fixed Income, wie das auf Englisch heißt.
Aber das heißt auch, wenn jetzt zum Beispiel bei X-Trackers gibt es halt ein Gremium oder gibt es halt ein Zuständige für die jeweilige für den jeweiligen Index sozusagen, die sagen, ja, jetzt gewichten wir das so, weil das und das vorliegt, oder wir diese Regeln schreiben wir jetzt so, bevor er jetzt aufgelegt wird, weil es wird sich ja vermutlich nicht unbedingt ändern währenddessen. Das heißt, da gibt's Leute, die das vorher entscheiden, diese Regeln sollen befolgt werden und so läuft das Ganze, oder?
Also bei einem passiven Ansatz, in dem Index abgebildet wird, sind das nicht wir, weil X-Trackers ist der ETF-Emittent. Also wir legen quasi das Produkt auf, den ETF, damit die Investoren auch in den Index investieren können. Das ist eigentlich für ETF, für Privatanleger, eine der einfachsten Möglichkeiten, um das zu machen, wenn institutionelle Kunden wirklich viel Volumen haben und auch verschiedene Möglichkeiten, auf den Kapitalmarkt zuzugreifen, gibt es noch andere Lösungen. Aber in erster Linie ist es der ETF für den Privatkundenbereich. Wir legen den auf. Die Regeln würden aber nicht von uns kommen. Das ist getrennt. Also das kommt wirklich vom Indexanbieter.
Verstehe. Und weil du vorher schon gesagt hast, Streuung, ist so der Klassiker ist MSCI World und das klingt nach globaler Streuung, das klingt, als wäre es über die ganze Welt verteilt. Wenn man sich dann aber genauer anschaut, dann sieht man, dass da über 70 oder um die 70% USA drin sind. Warum sind da jetzt 70% USA drin, wenn es eigentlich MSCI World heißt?
Das ist eine sehr faire Frage und auch super, dass du das auf dem Schirm hast, weil, wie gerade gesagt, verleitet es vielleicht dazu, nicht daran zu denken, dass die USA wirklich so einen großen Anteil haben. Und ich glaube, da ist es wichtig, mal in die Indexmethodik, also wirklich das Regelset, das der MSCI World Index verfolgt, zu gucken. Und der MSCI World deckt große und mittelgroße Länder aus 23 verschiedenen Industrieländern ab und gewichtet die nach der Marktkapitalisierung. Das hatten wir vorher schon kurz. Der Streubesitz ist ja auch ganz wichtig. Und da ist das ambitionierte Ziel, das der Index verfolgt, wirklich immer 85% der gesamten Streubesitz, Marktkapitalisierung jedes einzelnen dieser 23 Länder wirklich im Index abzudecken. Und das bedeutet dann in der Konsequenz natürlich auch, dass ein Land, das einen sehr großen Aktienmarkt hat, im MSCI World ebenso ein stärkeres Gewicht bekommen wird. Und wenn man damals auf die Daten guckt, das ist nicht verwunderlich, dass das für die USA mit dem großen Markt dann auch im MSCI World entsprechend abgezeigt wird. Denn der Wert aller Aktien, die weltweit an den Börsen gelistet sind, beträgt, wenn man da so einen bekannten, populären Index für verwendet, um das zu approximieren, 89 Billionen US-Dollar. Also das sind 12 Nullen. Wirklich ein großes Volumen. Und von diesen 89 Billionen US-Dollar allein hat die USA schon über 60%. Also das ist wirklich sehr, sehr hoch. Und da ist es nochmal wissenswert, dass dieser Wert, die 89 Billionen, nicht nur Industrieländer, sondern auch Schwellenländer beinhaltet. Das heißt, wenn man dann nur auf die Industrieländer guckt, so wie es eben im MSCI World das Universum ist, ist der Anteil der USA dann nochmal höher und du kommst bei den 70% raus, die du erwähnt hast.
Und warum ist die USA eigentlich in den letzten Jahren so stark gelaufen, beziehungsweise warum ist die so stark im MSCI World vertreten? Das muss ja einen Grund haben, dass man da gesagt hat, ja, wir nehmen die USA so stark mit rein. Warum ist das so?
Also es ist auch in den letzten Jahren wirklich extrem. Ich habe mal nachgeguckt, 1995, also vor 30 Jahren, war der Anteil noch 40%. Heute sind wir eben dann wesentlich höher unterwegs. Und da gibt es einige verschiedene Gründe. Also einerseits hatte die USA ein sehr hohes Wirtschaftswachstum, auch relativ gesehen zu anderen Ländern wie Europa oder auch der Schwellenlandregion. Und das ist gefördert durch das gute Investitionsklima, das da herrscht. Das bedeutet, dass die Unternehmen in den USA wirklich leicht an Kapital kommen, besonders auch Risikokapital, das sie brauchen, um zu wachsen und zu innovieren, also um wirklich neue Produkte und Lösungen an den Markt zu bekommen. Und ein zweites Argument ist die Globalisierung. Die USA haben sich wirklich etabliert als ein internationales Schwergewicht im Handel. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil sich für Unternehmen nochmal außerhalb der USA ein ganz großer weiterer Markt erschlossen hat, was auch deren Gewinne positiv unterstützen konnte. Und dann das dritte Thema ist jetzt super aktuell. Wahrscheinlich haben auch viele, was ich jetzt anspreche, schon in den Medien gehört, nicht nur finanzbezogen, sondern auch allgemein. In den USA ist wirklich eine große Dominanz von US-amerikanischen Technologieunternehmen. Also die hatten einen sehr, sehr extremen Aufstieg. Und die 7 größten Vertreter der Gruppe haben sogar schon den eigenen Namen bekommen, weil die einfach so bekannt und so wichtig sind. Das sind die sogenannten Magnificent 7. Und so, um den Schluss zu ziehen, wieder zu deiner Eingangsfrage, es ist einfach so, dass diese ganzen Unternehmen in den USA sich so stark entwickelt haben, ihre Kurse sind so stark gestiegen, dass sie einfach dadurch auch ihren Anteil im USA, im MSCI World verstärken konnten und der wächst auch aktuell noch weiter. Also es ist nicht nur historisch so.
Diese spannenden Namen, die da immer gegeben werden, also Magnificent Seven, damit ich es rausbringe, und Fang vorher, also es ist ja immer spannend, dass da neue Namen erfunden werden für die großen Big Techs oder für die großen Unternehmen, und die sind halt wirklich groß. Und jetzt haben wir schon ergründet, warum USA oder die US so eine hohe Gewichtung hat. Auf der anderen Seite ist jetzt aber die Frage, welche Gefahren birgt jetzt so eine hohe US-Gewichtung, Depot?
Also das ist allgemein wichtig. Es muss nicht unbedingt die USA sein, sondern immer, wenn man zum Beispiel zu einer bestimmten Region oder einem spezifischen Land in seinem Depot eine ganz große Ausrichtung hat, dann bedeutet das, dass die Wertentwicklung der Depotanlage dann natürlich auch sehr abhängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der Unternehmen in dem Land. Und insbesondere in der heutigen Zeit, die echt geprägt ist von geopolitischen und auch makroökonomischen Herausforderungen, macht es sehr viel Sinn, so wie du sagst, nochmal zu gucken, wie ist denn mein USA-Engagement im Vergleich zu meinem restlichen Non-USA-Engagement im Portfolio aufgeteilt. Und da sind zwei Aspekte meiner Meinung nach besonders wichtig. Also auf der einen Seite, gestern war ja auch ein guter Tag dafür, also Mitte oder Anfang April. Da wurden unter der Trump-Regierung nochmal weitere Details zu den Zollmaßnahmen, die in Kraft treten sollen, verkündet. Und solche Handelskonflikte können sich einfach negativ auch auf die US-Unternehmen auswirken. Das betrifft natürlich sowohl importorientierte Unternehmen in den USA, aber wenn man jetzt mal auf Unternehmen guckt, die ein exportorientiertes Geschäftsmodell haben, dann ist es durchaus auch sehr, sehr schwierig für die, wenn andere Regionen wie Europa oder China, das sind wichtige Handelspartner für die USA, als Reaktion auf die Zölle in den USA auch Gegenzölle erheben auf Produkte und Dienstleistungen, die wiederum aus den USA beziehen. Also auch Exporteure in den USA hätten dann einen großen Nachteil. Und sowas kann sich natürlich immer zuspitzen zu richtigen Handelskriegen. Und wenn wir da an ein Szenario denken mit China, wäre das vor allem für den Technologiesektor sehr extrem, weil die Tech-Unternehmen in den USA aus China sogenannte seltene Erden beziehen. Also das sind Metalle, die sind super wichtig für die Herstellung von Halbleitern, und Halbleiter stecken gefüllt einfach in allen Produkten, die wir heutzutage so verwenden, drin, also in Computern, und auch die Automobilindustrie braucht die wirklich zu einem großen Umfang. Und wenn die bepreist werden, höher bepreist werden durch die Zölle, ist es natürlich ein sehr großer Kostenfaktor für die Unternehmen. Und der zweite Punkt geht ein bisschen eher in die Richtung Bewertung, weil US-Aktien aktuell sehr hoch bewertet sind im Vergleich zu Aktien aus den Schwellenländern oder auch zum europäischen Aktienmarkt. Und ein Bewertungskriterium, das da klassisch herangezogen wird, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das beschreibt das Verhältnis des Preis pro Aktie zum Gewinn eines Unternehmens. Und umso höher das ist, umso teurer ist das Unternehmen. Und man würde sich jetzt denken, warum kaufe ich es denn dann, wenn es super teuer ist? Aber es gibt viele, viele Investoren, die einfach sagen, ich bin bereit, diesen hohen Preis zu zahlen, weil die auch entsprechend hohe Erwartungen an das Gewinnwachstum des Unternehmens haben. Also die denken, das ist gerechtfertigt nach ihrer Einschätzung. Und wenn sich aber jetzt der Optimismus trüben sollte, also die Investoren es auch nicht mehr so sehen, dann kann es natürlich zu einer Korrektur am Markt führen, und es kann auch eine negative Auswirkung haben auf die Indexentwicklung und den ETF, wenn man eben so einen Index da abbildet.
Und das sieht man jetzt aktuell recht schön, dass man jetzt nicht so ganz weiß, wie es mit der Trump-Regierung weitergeht, wie die Zölle jetzt wirklich draufschlagen. Also man sieht es gestern ganz schön, man sieht es heute. Wenn man den Podcast hört, sind wir dann gespannt, wie es dann gerade wieder ausschaut, ob sich was gravierend gedreht hat. So, und du hast gesagt jetzt, die Magnificent Seven, jetzt habe ich es rausbekommen, schon beim ersten Mal, super. die 7 Zugpferde, wie Apple im Video der Microsoft. Wenn jetzt dieser Boom endet, was wird deiner Meinung nach passieren? Glaubst, werden dann viele wieder kalte Füße bekommen oder wird es dann eher so weiterlaufen? Weil wenn man jetzt die langfristige Performance anschaut von MSCI World, von Amerika, von der Welt, schaut es ja grundsätzlich nicht schlecht aus. Also was sind deine Schlüsse, wenn du sagst, wenn jetzt dieser Boom ein bisschen endet, wo geht es dann vielleicht hin?
Also, du hast jetzt die Zölle angesprochen. Da sieht man auch jetzt schon, also das ist ja schon länger Thema, ne? Wir haben jetzt gestern referenziert, aber seit Trump in der Regierung ist und auch schon die Zeit davor, war das immer ein großes Thema. Das hat jetzt schon zu Unsicherheit an den Märkten geführt und einige Teilnehmer der Magnificent Seven haben halt dadurch in den letzten Wochen wirklich schon große Einbußen in ihren Aktienkursen, vor allem im Vergleich zu den Allzeithochs, die sie davor erreicht hatten, verzeichnet. Das heißt, es ist ein top aktuelles Thema und eine super berechtigte Frage. Also ich glaube, das sind so zwei Aspekte, auf die man gucken muss. Auf der einen Seite haben wir schon gesagt, dadurch, dass so viele US-Unternehmen im MSCI World stecken, gibt es eine große regionale Konzentration auf die USA. Da sind aber insgesamt im MSCI World 1400 verschiedene Unternehmen drin. Man würde vermuten, dass es diversifiziert. Die USA Top-Unternehmen, also die Magnificent Seven allein, haben aber insgesamt schon 20% des Indexgewichts. Also das ist wirklich hoch und man kann sich durchaus die Frage stellen, bin ich denn regional dann wirklich gut diversifiziert? Das ist der eine Aspekt. Aber andererseits sind es auch viele Tech-Unternehmen, die sich in diesen Magnificent Seven verstecken und in den USA auch ganz allgemein, die sind da sehr, sehr stark. Das heißt, wir haben auch in Bezug auf Sektoren einen ganz, ganz großen Fokus auf die Bereiche. Also das bedeutet konkret, neben diskretionären Konsumgütern, da gehören zum Beispiel Autos mit dazu, haben dann auch Kommunikationsdienste einen großen Anteil und der Tech-Bereich allein vereinnahmt auch schon ein Viertel des Indexgewichts. Und ja, wenn jetzt kurzfristig zum Beispiel zu Volatilität am Markt kommt oder wieder zu Volatilität, zu Schwankungen der Aktienkurse, dann kann das schon sein, dass Investoren sich auch von den Sektoren, die so ein bisschen riskanter sind, abwenden. Das nennt man dann sektorale Rotation und da zeigt sich eigentlich meistens das Bild, dass stattdessen die Gelder in defensivere Bereiche fließen. So ganz klassisch wird da immer Banken, also der Finanzdienstleister genannt oder auch Konsumgüter, an denen man einfach nicht vorbeikommt, unabhängig wie die Wirtschaftslage ist. Also Essen, das brauchen wir ja alle irgendwo. Und langfristig gesehen kann es aber auch eine tolle Chance geben für neue Marktführer. Da gibt es verschiedene Bereiche, wo attraktive Unternehmen eigentlich schon quasi Warteschlange stehen und in der Pipeline warten. Und vor kurzem hat sich da ein super interessantes Beispiel auch aufgetan am Markt. Ich weiß nicht, DeepSeek sagt ja wahrscheinlich auch was, oder? Das ist ein super spannendes Unternehmen. Die wurden erst 2023 gegründet, also sind noch relativ jung, würde ich sagen, und kommen aus China, fokussieren sich auf den Bereich künstliche Intelligenz. Und die große Aufmerksamkeit haben sie bekommen, weil ihre KI-Modelle super leistungsfähig sind. Die muss man ja trainieren, damit die besser werden und dazulernen, vereinfacht gesagt. Und das klappt bei DeepSeek unter wesentlich geringeren Kosten, als dass so die etablierten Player aktuell, die meistens aus dem Westen, aus den USA kommen, darstellen können. Und das heißt natürlich, so ein DeepSeek oder andere Unternehmen in die Richtung können eine große Konkurrenz und eine gute Alternative darstellen, was Gefahr bedeutet für etablierte US-Häuser. Das heißt, summa summarum, das stellt vielleicht das Monopol der USA im Bereich KI ein bisschen in Frage. Aber trotzdem sehen wir eigentlich, dass der Markt weiterhin sehr positiv auf KI und auch auf die US-Unternehmen, die da was in petto haben, blickt. Und deswegen würden wir auch nicht sagen, dass das bedeutet, man muss sich komplett von den USA im Portfolio abwenden.
Und das ist auch der Grund, den ich vorher angesprochen habe. Man muss nicht auf irgendwelche KI-Hype-Unternehmen setzen, man muss nicht auf irgendwelche Wasserstoffaktien setzen, wie damals der Fokus war, oder irgendwelche Photovoltaik oder sonstige Neuerungen, weil meistens oder sehr oft geht das schief, wenn man auf das falsche Unternehmen setzt. Na, deswegen ist ja der Vorteil von solchen großen Indizes, von solchen großen ETFs, dass man bei vielen Unternehmen investiert ist, auf der einen Seite, aber dann nicht sich selbst entscheiden muss, okay, Wasserstoff ist jetzt relevant für mich, aber das ist vielleicht für das Unternehmen genauso relevant, weil wenn die sehen, das hat einen Use Case, das ist notwendig für sich. Da ist zum Beispiel das Beispiel OMV bei uns in Österreich ganz interessant. Die haben damals, wo diese Wasserstoffgeschichte so gehypt war, die ganzen Wasserstoffunternehmen, Nel Asa und so weiter und so fort, so gehypt worden sind, obwohl sie eigentlich nichts wirklich gebracht haben, also Verluste geschrieben haben und nicht wirklich sinnvolle oder langfristige Perspektiven aufgezeigt haben, haben die gesagt, ja, wir brauchen das auf der einen Seite für Energiespeicherung, für andere, also für den Betrieb von großen LKWs und so weiter. Da passt's rein, da investieren wir. Somit bist du eigentlich, wenn du in dem Fall bei dem Beispiel in die OMV investiert warst, wurscht, ob es jetzt über einen Direkt oder über einen ATX oder über einen MSC World oder wo auch immer, bist du trotzdem im Wasserstoffbereich drin. Und so ist es beim KI-Thema genauso. Ein Apple, ein Microsoft, ein Google, die größten unter Anführungszeichen drin sind im MSC World, die schlafen auch nicht und die wollen morgen auch noch da sein. Somit investieren die genauso in die KI. Also bist du eigentlich immer involviert. Und das Thema DeepSeek, das finde ich auch ganz spannend, weil das sieht man auch wieder auf der einen Seite, wie gut oder wie schnell Innovation passieren kann. Wie schnell aber auch dann der Markt drauf reagiert, wenn auf einmal passiert, China kommt jetzt mit einem ganz neuen Modell, das weit weniger Ressourcen frisst und viel schneller ist, viel besser funktioniert, wie schnell da der Markt reagieren kann ins Negative. Also es ist eine spannende Zeit und deswegen ist auch wieder die Frage, warum fließt jetzt so viel Kapital in den MSC World, wenn man eigentlich oder wenn viele schon wissen, dass die USA ja so stark dort ist und USA ist wichtig und wird auch langfristig meines Erachtens wichtig sein. Aber wenn jetzt China kommt, wenn jetzt Europa endlich mal vielleicht aufwacht und Gas gibt, macht es dann nicht auch Sinn, dass man in den Eurostocks oder sowas ähnliches investiert, damit halt auch Kapital nicht nach Amerika fließt, größtenteils, sondern auch ein bisschen in Europa bleibt?
Ja, absolut. Also MSCI World, Eurostoxx 50 sind jetzt dann die zwei Beispiele, die du mal genannt hast. Man muss schon sagen, der MSCI World Index, der ist halt viel breiter diversifiziert, auch wenn wir gerade schon ein paar Aspekte, die da relevant sind, rausgestellt haben. Aber im Vergleich zum Eurostoxx 50, der jetzt eher den Fokus auf die Eurozone hat und da die 50 größten Unternehmen bezeichnet, ist man doch breiter aufgestellt. Das heißt, für mehr Investoren, für eine breitere Basis von Anlegern ist das Produkt wahrscheinlich einfach von der Region relevant. Also vor allem China oder Asien allgemein und USA sind was, wohin ich da gucken würde. Aber ja, also du hast schon gesagt, die USA waren historisch ein Zugpferd. Es heißt nie, dass es bleiben muss. Also ich stimme total überein mit dem, was du gerade alles erklärt hast. Und es ist auch super spannend, dass unser Timing so toll passt zu dem, was aktuell an den Märkten passiert. Also das Timing unseres Podcasts heute. Weil wir auch gesehen haben, dass potenziell aktuell eine Umkehr beginnen könnte. Also man muss erst mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber der europäische Index, also der Eurostoxx 50, der hat jetzt zum Beispiel seit Jahresbeginn schon eine Rendite von 7% gemacht. Das ist sehr, sehr positiv. Und der S&P 500, also das USA-Beispiel, der Leitindex da, einer der beliebtesten Leitindizes da, der ist aktuell im Territorium eher so im negativen Bereich unterwegs. Also da sieht man schon den Unterschied. Und Gründe für die aktuelle Rallye, die wir da sehen am europäischen Aktienmarkt, sind halt dann besonders, dass die US-amerikanische Regierung um Donald Trump bisher sehr, sehr viel Unberechenbarkeit, Unvorhersehbarkeit bewiesen hat. Und es auch sehr interessant, positiv und wahrscheinlich auch überraschend war, wie Europa auf diese neuen Gegebenheiten reagiert hat. Also der Trump und seine Regierung haben ja ziemlich starken Druck auf die NATO-Partner im NATO-Bündnis ausgeübt, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Und allgemein schon gezeigt, es ist eher so eine unsichere Haltung gegenüber Bündnissen, wie es halt die NATO ist. Und man weiß nicht genau, ob sie dabei bleiben werden oder ob sie irgendwann vielleicht doch aussteigen. Also was mal als gegeben hingenommen wurde, ist vielleicht gar nicht mehr so sicher. Und das führt dazu, dass die europäischen Länder sicherstellen wollen, dass sie auch selbst alleine noch verteidigungsfähig sind. Und in Deutschland konnte man da eine unmittelbare Reaktion beobachten. Da plant die Regierung aktuell nämlich ein historisches Investitionspaket. Das ist wirklich ein großes Volumen. Es hat natürlich ein paar verschiedene Zwecke, aber ein großer Bereich, der aus diesem Topf bedient wird, ist wirklich das Ziel, langfristig die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu verbessern und zu modernisieren, damit man halt auch bei Konflikten, wie man es mit Russland und Ukraine beobachten kann, besser damit umgehen und sich einfach verteidigen kann.
Aber nicht nur auf Verteidigungsbasis, sondern auch auf wirtschaftlicher Basis. Also meine Meinung ist ja ganz stark. Wir haben in Europa fast 100 Millionen, also in Europa, in der EU, fast 100 Millionen mehr Einwohner wie die USA. So, jetzt ist die USA ein riesiges Zugpferd die letzten Jahre und immer. Wenn jetzt die EU zusammenstehen würde und genauso wirtschaftlich innerpolitisch oder innerwirtschaftlich so agieren würde, wie sie mit der USA agiert haben, glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, dass Europa jetzt, so wie du schon gesagt hast, diesen Schwenker beschaffen kann, dass wir wieder relevanter werden am Wirtschaftsmarkt, weil wir waren sehr abhängig von den USA. China ist jeder gefühlt abhängig, aber wir sind in uns eigentlich relativ stark oder wir können relativ stark sein. Und deswegen finde ich das ganz spannend, auch diese Zeit, auch wenn sie ein bisschen geopolitisch extrem arg ist, also extrem, man weiß einfach nicht, was morgen passiert wird. Der Trump kann wieder irgendwas raushauen, wo man denkt, ja, spannend, interessant. So wie das, was er da, also da, wo wir es heute aufnehmen, ist der 3.4. gestern sind diese neuen Zölle da eben gekommen, wo er mit diesen, ich habe heute die Bilder gesehen, wo er mit diesen Plakaten da steht, so, oder mit diesen Bildern, wo weiß nicht, hunderte Zölle draufstehen für weiß nicht wie viele Länder. Also absoluter Wahnsinn, sowas kann man sich eigentlich fast gar nicht ausmalen vorher, wie das jetzt da irgendwie abgeht in Amerika. Und jetzt ist halt die Frage, die letzten Jahre ist halt sehr viel nach Amerika geflossen, nach wie vor immer wieder. So, jetzt ist eigentlich Europa ein bisschen davon, ein bisschen verschont geblieben im negativen Sinne, dass es Kapital bekommen hat oder so viel Kapital wie die Amerikaner. So, hat jetzt Europa ein Problem, weil sie weniger Kapital bekommen haben, also im Sinne von Investitionen?
Also Problem ist natürlich ein sehr starkes Wort, aber langfristig ist es natürlich schon ein Nachteil, wenn das Kapital eher in andere Regionen fließt und in Europa fehlt, weil diese Gelder, die sind wirklich relevant dafür, dass etablierte Unternehmen weiter expandieren können. Aber vor allem, wenn man jetzt an so Startups denkt, also Unternehmen, die noch jung sind, die stehen am Anfang, die brauchen viel Geld, weil sie ihre Geschäftsmodelle erst entwickeln, die verwenden Risikokapital. Und wenn das fehlt, dann haben die gar nicht die Chance, wirklich konkurrenzfähig zu bleiben oder zu werden und dann eben zu großen Unternehmen heranzuwachsen. Also das ist schon durchaus schwierig. Und das hemmt Innovation und Wachstum in dem Land, ne? Also das ist ja eigentlich, was wir gerne wollen. Aber ich würde dir zustimmen, dass das, was wir jetzt aktuell so beobachten können, also die Länder in Europa haben es ja schon zusammengerauft, dass das ein Vorteil sein kann und wir in die richtige Richtung gehen. Und wenn man es dann auch noch schafft, ein paar Regelungen, die es gibt, dynamischer aufzustellen, dann sollte das helfen, dass Europa wieder attraktiver werden kann für Investoren.
Und weil du gesagt hast, Startups brauchen viel Geld, das hat mich gestern extrem schockiert schon wieder. Da habe ich ein LinkedIn-Posting gesehen. Da hat jemand geschrieben, dass jetzt die nächste Finanzierungsrunde von OpenAI 40 Milliarden Euro waren, oder Dollar waren. Und in ganz Deutschland war es, glaube ich, oder in ganz Europa oder in der ganzen EU im Jahr 2024 waren es, glaube ich, 8 Millionen oder 10, Milliarden oder 10 Milliarden. Also das ist schon ein massiver Unterschied. Beim einen bekommt es ein Unternehmen, bei uns bekommen es alle. Das ist leider wirklich gravierend. Somit ist ja hoffentlich wirklich jetzt dieses Umdenken ein bisschen, weil wir als Selbstständige werden müssen. Und auf der einen Seite, MSC World haben wir besprochen. Jetzt gibt's was von euch, der heißt MSC World ex USA. Und jetzt ganz logisch betrachtet. Wir haben jetzt gesagt, die USA ist und war der stärkste Treiber. Ist es jetzt nicht eigentlich ein Nachteil, wenn ich jetzt ein World ex US nehme, weil dort sind eigentlich die stärksten Spieler draußen? Bei Fußball ist ja genauso, ich bin zwar kein Fußballfan, aber in Deutschland ist das ja sehr oft der Fall. Da wechselt man ja auch nicht die besten Spieler aus, sondern ja, die lässt man ja drin. Somit ist das nicht eigentlich ein Nachteil?
Ja, auch wieder eine sehr gute und faire Frage. Ich finde auch deine Analogie super. Und da kann ich nichts dagegen sagen. Also selbstverständlich verpasst man Renditechancen, wenn man die US-Unternehmen aus dem Index oder dem ETF rausnimmt und die sich dann relativ gut entwickeln im Vergleich zu den anderen Ländern, die man noch im Portfolio hat. Und der MSCI World ex USA, den du jetzt angesprochen hast, der macht genau das. Der guckt nur noch auf 22 der 23 Industrieländer im MSCI World. Also guess what? Das Unternehmen, das rausfällt, das ist das Land, das rausfällt, das ist die USA. Aber der Vorteil ist, dass man wirklich eine breitere Risikostreuung bekommt und halt dieses Klumpenrisiko, das von den USA aufgrund der 70% im MSCI World ausgeht, mitigieren kann. Und die Länder, die verbleiben oder Regionen, die verbleiben, zum Beispiel Asien und Europa, die sind durchaus auch sehr, sehr attraktive Standorte für Unternehmen. Und so wie der MSCI World zusammengesetzt ist, werden die einfach unterrepräsentiert aufgrund der großen Dominanz der USA. Und zusätzlich, dass sie super attraktiv sind, sind sie tendenziell auch etwas günstiger bewertet, als wir das bei den USA-Aktien zurzeit an den Märkten sehen können. Wenn man da so ein bisschen konkreter wird, das finde ich hilft immer, in Europa sind Länder, die da wirklich stark sind, die tendenziell ein bisschen größer schon sind und etablierter, also Deutschland oder auch Frankreich. Da haben wir sehr gute Industrieunternehmen oder auch im Pharmabereich und in Luxusgütern gibt es da starke Namen. Und in Asien, Japan fällt einem da wahrscheinlich gleich das ein oder andere Unternehmen ein. Da gibt es besonders gute Anbieter von Halbleitern. Da sind wir vorher schon wegen der seltenen Erden kurz drauf bekommen. Also ganz interessant, ganz gefragt am Markt aktuell das Produkt aus verschiedenen Bereichen. Das heißt, auch da gibt es viel, viele Möglichkeiten abseits der USA, die eine gute Rendite und ein gutes Wachstum bedingen können. Und wir würden auch sagen, dass so ein World ex USA nicht bedeutet, man sagt jetzt, USA brauche ich gar nicht mehr. Wir sind eher der Meinung, das hilft, sich so ein bisschen besser zu fokussieren, dass man sagt, ich nehme jetzt die USA raus aus dem globalen Kontext und mache dann zum Beispiel zwei separate Investments, also in den World ex USA und dann nochmal was, das stärker auf die USA allein fokussiert ist.
Das wäre auch mein Ansatz, glaube ich, weil dann, so wie du sagst, dann hast du nämlich mehr Deutschland drin, mehr Frankreich, auch vielleicht ein bisschen Österreich, weil beim MSCI World ist das, weiß nicht, ob das überhaupt vorhanden ist, das wird keiner wissen so auf die Art, wie klein das ist, oder es wird überhaupt keinen Impact haben. Obwohl Österreich, und da müssen wir ein bisschen Eigenwerbung machen, super Unternehmen hat, die wirklich eher niedriger bewertet sind, sehr attraktiv sind für die ausländischen Investoren, weil wir halt sehr hohe Ausschüttungen haben. Und das sieht man auch, wenn man den ATX anschaut, ich glaube so um die 60% des Streubesitzes, kannst du sagen, gehört im Ausland. Somit fließen fast 60% der Dividenden ins Ausland, was uns natürlich in Österreich fehlt, aber das ist eine andere Geschichte. Trotzdem immer ganz spannend, dass man da so ein bisschen die Differenz schafft und nicht sagt, nur das oder nur das, sondern entweder oder. Das finde ich auch immer ganz gut. Das ist beim Investieren auch ganz wichtig, finde ich, dass man einfach mehrere Länder abdeckt, mehrere Branchen abdeckt. Und jetzt ist die USA raus. Du hast gesagt, es sind Unternehmen drin, die in Europa, die in Asien sitzen. Was bleibt jetzt über? Welche Unternehmen sind jetzt im MSCI World ex USA zu den größten Teilen drin?
Also es sind so von den Regionen her bleibt dann Pazifik, Nordamerika, also nur noch Kanada dann, ne? Europa und auch der Nahe Osten. Und wenn man nochmal ein Level tiefer geht auf die Länder, dann steht da ganz vorne Japan, die haben 20%. Und das finde ich ganz schön zu sehen, dass wir sagen, im MSCI World ist die USA mit 70% der größte Bestandteil. World ex USA sind wir dann bei Japan, wo das nur noch 20% sind, wo wir die größte Konzentration finden. Und danach kommen dann Großbritannien, Kanada und Frankreich. Und der Rest, der da noch überbleibt, das müssten 18 Länder sein, macht dann so ungefähr 50% insgesamt aus am Index.
Sehr interessant. Und das gleiche Phänomen gibt es ja auch bei China. Da gibt es ja nämlich auch den MSCI Emerging Markets. Da ist auch China sehr stark vertreten. Nicht so stark wie die USA, aber trotzdem relativ stark. Und es gibt jetzt auch einen Emerging Markets ex China ETF. Und beim MSCI World Emerging Markets liegt die Performance, was ich mir rausgesucht habe, so bei knapp 5% pro Jahr, wie die letzten Jahre, Jahrzehnte. Macht es jetzt im Vergleich zum US-Lasting ETF überhaupt Sinn, dass man den mit reinnimmt und dass man da überhaupt einen Ex-China auch noch da reinnimmt?
Faire Frage. Die USA haben sich natürlich gut entwickelt, aber wie immer kann man sich schon noch überlegen, wie lange kann es denn anhalten? Ne? Ist das nachhaltig? Und wenn man Schwellenländer nimmt, also Emerging Markets auf Englisch, dann hat das Wachstum, das wir da beobachten konnten, vielleicht noch nicht so in der Form stattgefunden. Ne? Und in Emerging Markets, da finden wir ganz viele andere aufstrebende Märkte. Die Länder, die da wahrscheinlich tendenziell schon am wichtigsten sind, sind zum Beispiel China oder auch Indien. Und die können langfristig auch sehr hohe Wachstumschancen bieten. Vielleicht ist das noch nicht so ausgeschöpft wie bei den USA. Indien ist eines der größten Schwellenländer. Nur damit da auch nochmal, ich kann da auch noch mit einer Zahl nachlegen, das hast du ja auch gemacht mit der Performance. Da erwartet uns das CIO-Team, also wirklich unsere makroökonomischen Experten. Mittelfristiges Wachstum über die nächsten 3 bis 5 Jahre von 6,5%. Und so, um das einordnen zu können, für so etablierte Industrieländer wie Europa oder USA ist man dann eher so bei 1-2% unterwegs. Also ist schon ein Unterschied in den Prognosen.
Und jetzt habe ich es eigentlich eh schon angesprochen. Es gibt auch den MSCI Emerging Markets ex China. Das heißt, das wäre eine Alternative für Menschen, die sagen, okay, ich möchte jetzt China vielleicht aus politischen Gründen nicht so drin haben, weil es auch die Transparenz oft nicht so groß ist. Und wenn wir es zurückerinnern, also ich weiß nicht, wie viele das tun, aber du wirst dich sicher erinnern, damals der Börsengang Ant Financial, wäre einer der größten oder wäre sogar zu der Zeit der größte gewesen. Bin dann, glaube ich, 3 Tagen abgesagt worden von der Regierung, aufgrund von diversen Gründen, was auch immer da jetzt der Ausschlaggebende war. Deswegen immer auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Meines Erachtens, seitdem bin ich in China nicht mehr so investiert, muss ich auch dazu sagen. Und das heißt, es wäre eher eine Alternative für Menschen, die sagen, China ist mir zu unsicher, vielleicht die würde ich vielleicht außen vor lassen, dafür die anderen mitnehmen, oder?
Die Frage stellen sich bestimmt viele Investoren, also genau aus den Beweggründen, die du genannt hast. Der Vollständigkeit halber würde ich nur nochmal sagen, dass China, wenn man den MSCI China Index mal heranzieht, seit Jahresbeginn jetzt schon 15% Rendite gemacht hat, also sich positiv entwickelt. Das hält seit Mitte Januar ungefähr, glaube ich, gut an. Und wir würden da auch erwarten, dass das erstmal weiterhin so bleibt. Aber ja, also die Zölle haben wir schon besprochen. China ist da ein ganz großer Name, der betroffen sein wird oder auf Selbstreaktion zeigen wird. Das heißt, da kann auch noch viel passieren, ne, zu dieser Entwicklung. Alles sehr, sehr, ja.
Ja, alles sehr, also sehr global wieder mal und man wird sehen, wie das mit den Zöllen weitergeht, weil China hat man gesehen, sind die Zölle doch extrem hoch und nochmal schön angestiegen. Also ich bin wirklich gespannt, was da wirklich der tiefe Plan dahinter ist. Also das werden wir zwar nicht herausfinden, aber es wird auf jeden Fall spannend, die Zeit noch. Und jetzt nochmal die gleiche Frage wie vorhin. Wenn jetzt China fehlt, welche Länder sind jetzt dann im Emerging Markets ex China ETF am stärksten vertreten?
So, wenn man von den Proportionen geht, wenn man beim größten starten, die Top 3 sind, glaube ich, immer am spannendsten, steht da ganz vorne Taiwan, dann kommt Indien und an dritter Stelle findet man Südkorea. Also das sind so die größten 3 Unternehmen, Länder.
Und Taiwan ist ja ein extrem wichtiges Land, jetzt auch für die USA. Deswegen verstehe ich das Ganze einfach so überhaupt nicht, wie es da jetzt gerade abgeht, weil Taiwan ist ja einer der größten Chip-Hersteller eigentlich oder ist ganz ein wichtiges Land für die Chip-Produktion. Du hast vorher schon angesprochen, es ist ja überall drin. Ohne den Chips können wir jetzt da nichts aufnehmen, könnte man nicht mit dem Auto fahren, könnte man eigentlich gar nichts mehr machen. Auch nicht telefonieren, nichts. Und das ist echt spannend, wie das jetzt da passiert. Aber ja, das ist echt spannende Zeit. Und jetzt ex-China klingt jetzt relativ interessant. Jetzt sind aber die Länder im Vergleich zu China auf wirtschaftlicher Sicht deutlich kleiner. Jetzt sind die eigentlich auch viel volatiler, die schwanken auch viel häufiger. Wäre das jetzt nicht eher kontraproduktiv für ETF-Anleger, weil die sind ja eher mit dem Gedanken im ETF, dass es weniger stark schwankt, dass die Volatilität nicht so stark ist, dass man nicht so oft auf und ab fährt. Ist das nicht eher kontraproduktiv bei so kleinen Ländern?
Also allgemein für jeden ETF-Investor ist es sehr, sehr wichtig, sich bewusst zu machen, wie risikobereit bin ich denn, ne? Also und auch wie lang ist mein Anlagehorizont. Wenn ich jetzt eher konservativ bin, dann ist Emerging Markets schon vielleicht was, dass man nicht so viel allokieren sollte. Wenn ich aber risikobereiter bin und diese kurzfristigen Schwankungen, die du angesprochen hast, aushalten kann, dann kann man auch durchaus ein bisschen stärker in den Bereich investieren. Wenn man aber den MSCI EMX China anguckt, würde ich sagen, kann man da noch mal ein bisschen differenzieren. Der ist nämlich super breit aufgestellt. Also China zum Beispiel hatte eine annualisierte Volatilität über die letzten 10 Jahre Also das ist die durchschnittliche jährliche Schwankung der Aktienkurse über den Zeitraum von 25%, und das war natürlich im breiten EMX China weniger. Also wenn man sagt, so einzelne Länder, die sind doch ein bisschen volatiler, kann die Diversifikation in einem regionalen Produkt da total gut helfen, um sich einfach ein bisschen besser dagegen zu wappnen, dass diese Schwankungen auftreten. Und Länder wie Taiwan oder auch Indien, über die hatten wir schon kurz gesprochen, die entwickeln sich immer mehr zu Alternativen zu China. Also die Investorenbasis sieht immer mehr, dass die heranwachsen und da wirklich auch eine gute Investmentmöglichkeit darstellen. Also wie gesagt, ja, mit einem längerfristigen Horizont, sodass man sagt, so die ein oder andere Schwankung ist okay für mich. Da kann ein Schwellenland wirklich eine sehr attraktive Ergänzung zum Portfolio darstellen. Aber ja, macht natürlich Sinn, das dann trotzdem zu kombinieren mit stabileren Märkten. Also Industrieländer haben wir besprochen.
Und das heißt, weil du gesagt hast, Indien, Taiwan, das heißt, mit so einem Ex-China-ETF kann ich wahrscheinlich im Vergleich zum Emerging Markets, weil da ist ja China viel stärker, kann ich mit dem Ex-China-ETF langfristig von so aufsteigenden Ländern wie Taiwan, wie Indien wahrscheinlich stärker profitieren.
Genau. Absolut. Man muss sich natürlich immer überlegen, ob man daran glaubt. Ne? Das ist letztlich immer die Sache für jeden Investor, dass man guckt, entspricht es der Erwartung, die ich habe. Aber ja, die sind da alle vertreten und in einem gesunden Gewicht zueinander. Deswegen greift man mit so einem Produkt die Wachstumsbewegungen, die da stattfinden, ab. Und Indien ist super spannend. Also ich glaube, jeder weiß, dass das bevölkerungsreichste Land der Welt ist. Und die haben auch einen demografischen Vorteil, weil die sehr viele Leute haben, die arbeitsfähig sind, also eine gute Arbeitskräftebasis. Und zusätzlich auch noch dazu kommt, dass in dem Land die Geburtenrate runtergeht. Und das ist so ökonomisch gesehen super spannend, weil das heißt, die Leute, die arbeiten, müssen weniger ältere Menschen und Kinder finanzieren. Man streicht so quasi eine doppelte demografische Dividende ein. Und auch allgemein, Indien, die Regierung unterstützt wirklich das Wachstum im Land. Digitale Revolution wird vorangetrieben. Man muss fairerweise sagen, so die Seite verarbeitendes Gewerbe, da gibt es auch viele Reformen, aber die hängt ein bisschen hinterher. Aber vor allem im IT-Bereich ist es natürlich schon ein großer, globaler, wichtiger Hub geworden, den man eigentlich schon gar nicht mehr wegdenkt.
Und jetzt habe ich den klassischen MSCI World im Depot. Jetzt möchte ich Europa stärker vertreten, also auch einen Ex-US-ETF, und für Schwellenländer würde ich gerne einen Ex-China nehmen. Welche Gewichtung macht deiner Meinung nach jetzt eher Sinn?
Das betrifft wahrscheinlich super viele Leute da draußen. MSCI World ist ja wirklich der Klassiker, mit dem man oft beginnt zu investieren. Wieder der Verweis darauf, wie viel Risiko kannst du nehmen, wie langfristig ist dein Anlagehorizont und was ist denn so allgemein deine Strategie. Aber wenn man sagt, man ist konservativ, sollte weniger vom Gesamtvolumen, das man investieren will und kann, in Emerging Markets gehen. Wenn man ein bisschen mehr Risiko nehmen kann, dann kann der Anteil schon höher sein. Was genau das in Gewichten bedeutet, muss dann eben jeder aufgrund der individuellen Aspekte für sich entscheiden. Aber vielleicht kann es nochmal interessant sein, wie man das in der Praxis umsetzen würde. Weil du hast ja gesagt, du hast jetzt vielleicht ein MSCI World, da hast du einen Sparplan drauf laufen und du könntest dann sagen, okay, ich pausiere den jetzt oder ich reduziere auf jeden Fall die Sparrate und stattdessen, um jetzt dein Beispiel nochmal aufzugreifen, hole ich mir den World ex USA und vielleicht nochmal was Separates in die USA, entsprechend dem Gewicht, dem man sagt, das ist gesund, ne? So möchte ich USA in meinem Portfolio repräsentiert haben. Und dann fokussiert man die Sparraten erstmal auf die zwei Produkte. So verwässert sich dann der USA-Anteil, der aus dem MSCI World gekommen ist, mit der Zeit. Und wenn man bei einem Level ist, wo man diese Zielgewichte möglichst beibehalten, setzt man alle Sparpläne entsprechend wieder so intakt, damit es langfristig immer weiter in den Verhältnissen zueinander aufgebaut wird.
Und welche Märkte sind jetzt deiner Meinung nach in den nächsten 10 Jahren interessant, die es richtig durchstarten können und die sich auch mit ETFs abdecken lassen?
Also alles, was wir bisher besprochen haben, finde ich weiterhin super wichtig. So aufstrebende Märkte, Taiwan, Indien, aber auch etablierte Industrienationen, ne, USA, haben ja einen Platz im Portfolio. Ich finde, super attraktiv sind auch thematische Investments. Und da ist die Idee wirklich gezielt auf die Megatrends der Zukunft einzugehen. Und das funktioniert so, dass die Unternehmen in so einem ETF oder so einem Index nicht ausgewählt werden auf Basis von der Region, dem Land oder auch dem Sektor, dem die zugehören, sondern stattdessen eher nach ihrer Fähigkeit, wirklich auf diese Megatrends einzuzahlen. Und das führt dann dazu, dass man in diesen Wachstumsfeldern total partizipieren kann und dann eben auch das Wachstum dann in der Zukunft mitnehmen kann. Und so ein paar Schlüsselthemen sind künstliche Intelligenz, das hatten wir heute schon ein paar Mal, aber auch Future Mobility. Das beschreibt die Mobilität der Zukunft. Und da würden Anbieter reinfallen, die ja starke elektrische Batterien für autonomes oder hybrides Fahren zur Verfügung stellen. All diese Themen, die wirklich in Zukunft, wenn man sich so das Bild malt, wie wird die Mobilität aussehen, bestimmen können und unterstützen können. Die sind aber ein bisschen riskanter, sind weniger Titel drin. Deswegen ist es eher eine kleinere Beimischung zum Portfolio. Aber sehr, sehr spannend.
Also der Grundstock sollte schon die breit gestreuten Produkte sein, die nicht unbedingt ein Thema abdecken, weil, so wie du sagst, das ist eher riskanter. Und wenn wir uns zurückerinnern zu dem Thema Wasserstoff, das hat leider dann nicht so gut funktioniert. Aber deswegen vielleicht auch eher auf die Unternehmen dann setzen, die auf das einzahlen, so wie du sagst, die da damit auch mitwachsen müssen, ne, weil es ohne dem auch nicht mehr geht. Da finde ich immer das Beispiel von McDonald's ganz cool. Damals kann ich mich noch erinnern, da waren wir dort als Kinder. Und dass du es bestellt und dann haben die das dort noch gebraten, du musst das mit so einem Schalter bestellen. Heute machst du das alles digital, bestellst das, kannst sogar mit der App schon bestellen, gehst rein, es wird eigentlich nur noch erwärmt oder nur noch so vorbereitet. Und es geht viel schneller, es ist viel effektiver und die sind immer mitgegangen mit der Zeit. Und genauso müssen die Unternehmen auch agieren, wurscht in welchem Bereich. Und jetzt eigentlich als Schlussfrage, wir sind jetzt eh schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, das ist ganz spannend, waren wirklich coole Eindrücke. Was sollten jetzt Einsteiger bei der ersten oder bei der ETF-Auswahl unbedingt beachten, bevor sie jetzt wirklich loslegen?
Da gibst du mir das schwerste Thema zum Schluss, weil da kannst du eigentlich gleich eine komplett neue Folge mit füllen. Aber wenn man mal weiß, welchen Index man braucht, damit das alles zusammenpasst, ne, und man zwischen ETFs unterscheiden will, dann ist eine Kennzahl, die sehr gut und hilfreich ist, die Total Cost of Ownership. Also da gibt es nicht so den richtigen deutschen Übersetzungsbegriff dafür, aber das sind quasi die gesamtwirtschaftlichen Kosten, die man hat für den Kauf, das Halten und auch dann wieder den Verkauf von ETFs. Also ich glaube, ein guter Startpunkt ist immer die Total Expense Ratio. Das findet man auf der Website dann auch als TER, also als Abkürzung oder dann Deutsch Gesamtkostenquote. Aber die berücksichtigt jetzt noch nicht, welche Kosten ich dann wirklich habe, wenn ich an die Börse gehe oder bei meiner Plattform den Fondsanteil dann initial kaufe, also die Handelskosten. Die Komponenten sollte man zusammennehmen und dann, glaube ich, ist man auf der Seite ganz gut aufgestellt.
Und zum Abschluss, das Thema ETFs, das ist wirklich für jeden was, oder? Also das ist einfach zum Starten, kostengünstig, und wenn man sich mit dem Thema Altersvorsorge auseinandersetzt, dann kommt man eigentlich nicht drum herum.
Genau, also es ist ein super effizientes Instrument. Wir haben schon gesagt, ein paar Vorteile. Du siehst halt jeden Tag auch, was da drin steckt, dadurch, dass es diese vorgegebene Liste gibt. Es ist kostengünstig und wirklich in einer super großen Bandbreite verfügbar mittlerweile. Also je nachdem, was man mag, auch wenn es so kleinere Sachen sind, wie die thematischen Investments, die wir angesprochen haben, kann man da ein Produkt auffinden. Also würde ich bejahen.
Dann sage ich herzlichen Dank, Martina, für deine Zeit. Das war wirklich spannend. Und das Lustige ist, obwohl wir schon gefühlt 100-mal über das Thema ETFs gesprochen haben, gibt es immer wieder was Neues, gibt es immer wieder neue Erkenntnisse. Ein bisschen Wiederholung ist natürlich auch immer dabei. Das ist was, aber gar nicht schlecht ist. Und somit wirklich herzlichen Dank für deine Zeit. Danke, dass du dir die Insights uns gegeben hast. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Vielen Dank, Philipp. Ich mich auch. Ja.